Ja, die Bibel, Ilvela, das da vorne braucht euch jetzt nicht zu, da haben wir bloß eine Schwarzfolie, habe ich vergessen einzufügen. Die Bibel. Wir waren am Mittwoch in der Bibelstunde letzte Woche und auch sowohl hier als auch dort in Mühlacker, wo ich ja Bibelgespräch mache. Und da habe ich einfach mal gesagt, wir beschäftigen uns heute nicht mit einem Text, sondern ich möchte mit euch einfach mal ja über die Bibel reden. Zwar aus einem ganz aktuellen Grund, weil wir als Pastorenschaft uns im März treffen und in der Distriktsversammlung, die wir haben, das ist so Arbeitssitzung, aber auch thematisch Fortbildung, gemeinsam 3 Tage, über das Thema nachdenken wollen dieses Jahr. Christsein ohne Bibel lesen? Fragezeichen. Und das ist so ein Thema, wo ich gedacht habe, interessant, also sind wir inzwischen so weit oder warum das als Thema aufgegriffen wohl wird? Gibt es da Aktuelles irgendwie was? Und das war so für mich dann mal interessant zu hören, mal einfach nachzuhocken, wie geht's denn da euch damit mit dem Bibellesen? Wie groß, was spielt die Bibel für eine Rolle in eurem Leben? Und das würde was fehlen, wenn sie nicht da wäre. Und darum habe ich mir gedacht, da heraus habe ich dann einfach mal gedacht, nehme ich doch das einfach mal als Thema auch für einen Gottesdienst, wo wir uns mit der Bibel beschäftigen. Was ist die Bibel eigentlich und was heißt es, mit der Bibel unterwegs zu sein? Was bringt es uns eigentlich vielleicht auch für alle, die jetzt sagen, ja, ist für mich gar keine Frage in Anführungszeichen, ja vielleicht ja dann doch. Und es mag manchen vertraut sein, da vorne liegt sie, die Bibel, jeden Sonntag sieht man sie, sie gehört zum Gottesdienst, ist Ausgang und auch Mittelpunkt hoffentlich der Verkündigung. Aber warum und wie soll man die Bibel denn zum besonderen Thema machen? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, auch wie mit der Bibel umgegangen wird in der Christenheit. In der orthodoxen Kirche zum Beispiel wird die Bibel feierlich am Beginn jedes Gottesdienstes hereingetragen. Der Priester geht mitsamt der Bibel, die Gemeinde folgt, dann wird das Bibel oder auch das Evangeliar, das heißt es also nur die Bücher des Neuen Testamentes, vorne abgelegt. Und dann marschiert die Gemeinde dort vorbei, hat vorher ein Lied gesungen, ein fröhliches Anbetungslied. Und dann küsst man die Bibel, ganz sanft, und zwar aus Ehrerbietung. Ist so, dass man sagt, wir verehren sozusagen das Wort Gottes als etwas ganz Besonderes. Ich habe gedacht, das spare ich euch heute, also haben wir jetzt heute nicht gemacht. Das ist eine Möglichkeit, mit der Bibel umzugehen. Ne? Ich habe mir dann überlegt, was ist für uns das Besondere? Wie gehen wir denn mit der Bibel um und was bedeutet sie uns? Was Bibel bedeutet, das glaube ich wissen die meisten von euch, dass man von der Bibel spricht, ist so normal. Mit den Jugendlichen im kirchlichen Unterricht haben wir das Thema immer, wiederholt sich alle 2 Jahre, weil unser Lernstoff oder Curriculum geht immer 2-jährig durch, also die einen im ersten Jahr, die anderen im zweiten Jahr. Was Bibel heißt, was ist denn das eigentlich? Kommt, könntest du mir jetzt sagen, gell, Laura, wahrscheinlich, wo es herkommt, aus dem Griechischen. Und bedeutet was? Weiß es jemand? Das Buch. Bücher. Ja. Das Buch eigentlich nur. Inzwischen gibt es sogar eine deutsche Bibelübersetzung, die heißt Das Buch. Habe ich gesehen. Kommt eigentlich heißt nur das Buch. Und Buch ist eigentlich auch schon wieder fast zu viel oder zu wenig gesagt, denn es sind Bücher. Die Bibel besteht aus vielen Büchern eigentlich. Manche wissen es, wie viel sind? 66. Wenn man sie nachzählt, ohne die sogenannten späten Schriften, die dann später erst dazugesetzt wurden. 66 Bücher sind es, die in der Bibel zusammengefasst sind zu dem Buch. 39 im sogenannten Alten Testament und 27 sind es im Neuen Testament. 66 einzelne Bücher, die zusammengefasst sind in ein Buch. Und was ist das Besondere dann an diesem Buch? Wir Christen sagen, die Bibel ist Gottes Wort. Durch sie spricht Gott zu uns. Durch die Bibel teilt er sich uns mit. Durch die Worte der Bibel redet auch Gott. So glauben und bekennen wir es als Christen über die Konfessionsgrenzen hinweg. Gott, Gottes Wort, die Bibel. Aber alles, was wir in der Bibel lesen, ist auch Menschenwort. Die Bibel ist nicht irgendwann mal vom Himmel gefallen und lag dann da und war fertig, sondern 66 Bücher, habe ich gesagt, Einzelbücher, und hinter jedem Buch steht ein Mensch. Nicht hinter jedem, es gibt auch manche, wo mehrere geschrieben haben. Es ist auch Menschenwort, was wir da vor uns haben. Erlebtes, aufgeschriebenes, fortgeschriebenes Wort in Form von Lebens- und Gotteserfahrungen von Menschen. Jetzt kann man kritisch fragen, Wie geht das zusammen? Wie soll denn das gehen? Menschenwort und zugleich soll es Gottes Wort sein? Schließt sich das nicht kategorisch aus? Entweder muss man sagen, ist es Gottes Wort oder es ist doch Menschenwort. Wie können wir das richtig verstehen? Vielleicht ja so. Menschen können nur von Gott reden, indem sie von sich selbst reden und dem, was sie mit Gott erlebt haben. Von ihrer Not, von ihrer Rettung, von ihren Makeln und ihren Schwächen und von ihrer Geschichte, in die Gott hineingewirkt hat und was Gott da getan hat. Das lesen wir dort in der Bibel. Wie Gott zu Menschen gesprochen hat, wie er sie beauftragt hat, all das lesen wir. Menschen sprechen von ihren Erfahrungen, von Gottes Handeln, seinem zurechtweisenden Handeln, vor allem aber auch von seinem befreienden und rettenden Handeln. In der Bibel bezeugen und bekennen Menschen ihre Erfahrungen mit der Wirklichkeit Gottes. Und da meine ich die wirkende Art Gottes, dass Gott wirkt, dass er nicht einfach nur da ist und von ihm redet und sagt, redet wie von irgendeiner Sache, sondern dass Gott wirkt. Das können wir, wenn wir die Bibel aufschlagen, immer wieder lesen. Als Einzelne oder auch als ganze Volksgemeinschaft haben Menschen das erlebt, das Volk Gottes Israel. Was ihnen von Gott persönlich zuteil geworden ist, wie sie ihn erfahren und erlebt haben, das teilen sie mit. Zuerst mündlich ist das passiert, viele Generationen hat man sich das weiter erzählt, weil es so wichtig war, weil es so fürs Leben wichtig war. Später wurde es dann aufgeschrieben und so weitergegeben. So ist die Bibel das menschliche Zeugnis von Gottes Wirken. Aber gleichzeitig, und das ist das Geheimnis, was wahrscheinlich viele von euch auch schon so erlebt haben, wirkt Gott selbst durch diese Zeugnisse weiter. Durch Raum und Zeit hindurch bis in unsere Zeit hinein. Daher ist die Bibel immer Gottes Wort und Menschenwort. Oder vielleicht noch besser gesagt, Gottes Wort im Menschenwort. So wie Gott sich im Menschen Jesus Christus in unsere Welt hinein geoffenbart hat, so offenbart er sich auch in den Worten der Bibel, denen, die ihn mit offenem Herzen suchen. Man kann die Bibel auch so einfach lesen und dann sagen, ja, passiert gar nichts. Es ist auch nicht so, dass wenn ich die Bibel aufschlage, dass ich immer gleich Gott reden höre. Manchmal ist es wirklich ein Suchen und ein Hinhören. Aber es geschieht immer wieder. Das stehe ich als einer da, der das auch so bezeugen kann. Die Bibel ist Informationsquelle über das Leben und das Erleben von Menschen mit Gott in früheren Zeiten. Das sagt uns zum Beispiel, oder lesen wir nach, wenn wir den Lukas lesen. Der schreibt nicht am Anfang seines Evangeliums, und das finde ich spannende Sätze. Lieber Theophilus, schreibt er hier, schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was bei uns geschehen ist. So, wie es die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Nun habe auch ich mich sehr darum bemüht, alles von Anfang an genau zu erfahren. Ich will es dir, lieber Theophilus, jetzt der Reihe nach berichten. Du wirst merken, dass alles, was man dich gelehrt hat, richtig und wahr ist. So schreibt Lukas, der Evangelist, am Anfang, weil er all das gesammelt hat, um es einem anderen weiterzugeben, als Informationsquelle zu sagen, hier kannst du dich wirklich über das informieren, was unseren Glauben ausmacht und dass du richtig weißt, was du gehört hast, stimmt. Also, wir erfahren etwas in der Bibel über Gott tatsächlich und über Jesus. Aber sie ist auch Begegnungsort mit dem Heiligen für uns heute. In ihr spricht Gott zu uns. Und da habe ich euch eine Stelle aus dem Hebräerbrief mitgebracht, wo der Schreiber des Hebräerbriefs ganz am Anfang Folgendes schreibt. Er schreibt, immer wieder hat Gott schon vor langer Zeit, schon vor unserer Zeit, auf vielfältige Art und Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Also Gott hat schon früher gesprochen. Ja? Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. Gott spricht. Er spricht zu früheren Generationen. Er hat zur Zeit Jesu gesprochen. Und er spricht auch heute. Heute spricht er auch durch sein Wort zu uns. Ne? Das ist das, was im Hebräerbrief deutlich wird. Schon früher hat Gott gesprochen. Gott hat immer schon zu den Menschen gesprochen. Auf unterschiedliche Weise hat er das getan. Und heute tut er es eben auch durch sein Wort. Die Bibel ist Bekenntnis und Zeugnis vom Glauben und sie ist Quelle des Glaubens. Die Worte in ihr wecken und stärken den Glauben an Gott, an den lebendigen Gott. Und wo in der Bibel wird das deutlicher als in den Psalmen? Hier sprechen Menschen, sie klagen, sie danken und loben, sie glauben und hoffen und bekennen. Und sie tun das, indem sie von Gott als dem Ziel und dem Grund ihrer Gebete reden. Der Psalm, den wir heute miteinander gesprochen haben, der 116. Psalm, regt an und lädt ein, diese beiden Seiten der Bibel zu entdecken, die göttliche und die menschliche. Wir haben diesen Psalm vorher in Auszügen miteinander gebetet. Ich habe ihn hier noch einmal. Das ist auch nicht der gesamte Psalm, aber doch schon etwas mehr, wo ihr seht, also was der Psalmbeter erlebt hat, wie es ihm ging. Und da möchte ich mit euch jetzt ein paar Schritte durchgehen. In den unterschiedlichen Bibelübersetzungen, die es heute gibt, werden diese biblischen Texte gegliedert. Ja. Ob die Psalmen immer schon so gegliedert waren, wissen wir nicht. Wahrscheinlich schon. Also man hat dann geguckt, wie man die zusammengesetzt, wo dann ein Psalm endet oder so. Aber manchmal gibt es auch Psalmen, wo man nicht ganz so sicher war. Der Martin Luther, einer, der das ins Deutsche als einer der ersten so übersetzt hat, dass es alle lesen konnten und auch verstehen konnten in ein Deutsch, das die Menschen damals verstanden und gesprochen haben, der hat auch Überschriften gesetzt, die gehören eigentlich nicht dazu, zu dem Psalmen, aber er hat zum Beispiel über diesen Psalm die Überschrift gesetzt, Dank für Rettung aus Todesgefahr. Also ein Mensch, der sich erlebt hat in seinem Leben als gefährdet, Todesgefahr, der betet hier und macht seine Erfahrung, die er mit Gott hat, andere zugänglich. Und da reden oder hören wir schon, wenn wir so die ersten Verse da hineingucken, warum Dank für Rettung aus Todesgefahr. Da schreibt er, sagt dieser Beter, das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Könnt ihr auch sagen, das tut mir gut, da freue ich mich drüber. Denn er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich ihn mein Leben lang anrufen. Und jetzt kommt ein interessantes Bild, kennen wir vielleicht gar nicht mehr so für uns. Ne? Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich. Ich finde es immer wieder spannend, wenn ich die Psalmen lese. Also wie gesagt, für mich sind sie so ein Bindeglied, wo ich sage, da wird es ganz deutlich, wie Menschen sprechen, wie Menschen sich hier einbringen, von ihren Erfahrungen reden und auf der anderen Seite, wie Gott auch zu mir redet. Denn immer wieder finde ich mich in den Psalmen wieder, selber wieder. Vielleicht sagt ihr bei dem Psalm, sagt mir nichts, aber es gibt viele, 150 solcher Gebete. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir jetzt hier so kleine Umfrage machen. Immer wieder erlebe ich das, wie wenn ich so einen Psalm lese, dass das passieren kann, dass ich sage, wow, der spricht eigentlich hier genau meine Situation an. Es liegt oft daran, dass diese Situationen, die der Psalmbeter nennt, gar nicht so detailliert sind. Stricke des Todes, des Totenreichs Schrecken. Das kann alles Mögliche sein. Ne? Ein Bild, in das wir unsere Erfahrungen mit hineinlegen können. Es gibt vieles, wo man heute merkt, da wird einem das Bein gestellt oder so ein Strick, der uns die Luft abschnürt, der uns zum Stolpern bringt, ja, gefährlich wird für unser Leben, Fallstricke im Alltag, all solche Sachen kennen wir ja auch. So Todesfallen sozusagen. Da gibt es die äußerlichen Dinge, die so da sind in unserem Leben, die das immer wieder sein können. Die Gemeinheit von anderen Menschen, die da sind, um uns herum sind. Oder Umstände, wo wir sagen, boah, also das haut mich jetzt echt um. Es gibt aber auch innerlich so Dinge, so tödliche Gefahren für unsere Seele, sage ich jetzt mal so. Stricke, Worte, Gerüchte, Vorurteile, Bewertung, das ist alles, was nach innen zielt in unserem Menschsein. Ne? Wo ich sage, das wertet ab, das schnürt mir die Luft zum Leben weg. Das macht traurig. Das macht mich unsicher. Das macht meine Schritte unsicher. Ne? Man stolpert. Was so ein Mensch im Inneren erleidet, zeigt sich oft auch nach außen. Wenn eine Seele weint, dann spiegelt es die Tränen in den Augen wieder. Wenn das innere Leben aus dem Gleichgewicht kommt, durch was auch immer, dann werden auch die äußeren Schritte von Menschen unsicher, stolpernd oder man geht gar nicht mehr, man fühlt sich wie am Boden. In den Worten des Psalmbeters spiegeln sich Lebenserfahrungen wieder. Wir können unsere Lebenserfahrungen dort hineinlegen. In den Worten seiner persönlichen Erfahrungen können wir unsere wiederfinden. Obwohl tausende von Jahren dazwischen liegen, sind diese Dinge nicht weit weg von uns, können ganz nah sein. Und nicht nur hier in diesem Psalm, sondern in vielen anderen Stellen und in verschiedenster Weise wird die Bibel immer wieder zu einem Spiegel. Wer sich aufmacht, wer die Bibel mal zur Hand nimmt und sie liest, der wird merken, sie ist immer wieder, wird sie zu einem Spiegel. Wenn ich da reingucke, dann entdecke ich mich wieder. Das kann auch in Menschen sein, von denen erzählt wird in der Bibel. Ihr kennt so viele, also die, die mit der Bibel so vertrauter sind, weil sie schon von Kindesbeinen an in der Sonntagsschule, da gibt es so viele Gestalten, ob das der Josef ist mit seinen vielen Brüdern, die ihn geärgert haben und wo dann die Familiengeschichte aus den Fugen gerät. Das kann ein Spiegel sein. Spiegel fürs eigene Erleben, ne? Oder ob es der Petrus ist, der herausgefordert wird, Gott zu vertrauen in einer Situation und der dann doch versagt, kann ein Spiegel sein für uns. Und so kann es in verschiedene Richtungen gehen, wo wir uns in der Bibel immer wieder erkennen. Ein Spiegel. Und gleichzeitig aber wird die Bibel immer wieder auch zu einer Tür, die aufgeht und die uns einlädt und sagt, komm, wag's, tritt hindurch, nimm die Hand, die sich dir da sozusagen bildlich entgegenstreckt und vertrau ihr und nimm diese Einladung an, einzutreten. Nicht nur Ängste und Nöte, die Fragen und Zweifel, die uns oft so vertraut sind, sondern wir sollen dem begegnen, der stärker ist als sie, größer als sie, der sie heilen und beenden kann, der uns von ihrer Macht erlösen kann. Das ist das Angebot, das ist das, was in der Bibel uns auch in Psalmen wie diesen oder anderen an anderen Stellen immer wieder vorgehalten wird, einladend, mutmachend. Adonai, Herr, so nennt ihn der Psalmbeter, den, der diese Macht hat. Oh, Sarah. Ist wahrscheinlich Zeit zum zweiten Frühstück oder so, gell? Ah ja, ihr müsst noch ein bisschen warten. Herr Adonai. So umschreibt der Psalmbeter den einen Gott, dessen Wirklichkeit und Macht er in seinem Leben und in seiner Erfahrung, in seinem Leid erfahren hat, der sein Leben befreit hat. Es ist der eine Gott, von dem er durch das Zeugnis und Bekenntnis anderer auch gehört oder gelesen hat damals und erfahren hat, den vor ihm bereits andere als ihren Retter, Erhalter und Fürsorger erlebt haben und indem sie den Schöpfer dieser Welt und des gesamten Kosmos erkannt und bekannt haben. Er ist der Gott, der spricht und der uns Menschen, seine Geschöpfe, durch sein Wort ruft, ins Leben ruft und auch ins Vertrauen ruft. Ich bin für dich da. Ich bin der Ich Bin, so stellt er sich an einer Stelle mal in der Bibel vor, Gott, dem Mose. Das ist eine der ersten Stellen, wo Gott sich selber vorstellt. Eigentlich wirklich die erste, wo er sich so vorstellt. Ich bin. Aber ich bin eben nicht nur Ich Bin, also das heißt nicht nur ich statisch irgendwas, sondern dieses Ich Bin ist eine Beziehungsaussage. Ich bin für dich da. Ich bin bei dir. Und darum, immer wieder in der Bibel wird euch dieser Satz begegnen, fürchte dich nicht. Immer wieder, fürchte dich nicht, weil ich für dich da bin. So bezeugen es Abraham, Mose, viele, viele, viele andere in der Bibel mit ihnen. Und sie haben ihn beim Wort genommen und seine Wirklichkeit erfahren. In Hilfe und Rettung, in Trost und Heilung angesichts der Nöte und Bedrängnis ihrer eigenen Hilflosigkeit. Der Psalmbeter beschreibt es dann an einer Stelle so, du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. So bekennt es der Psalmbeter. Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig, fährt er fort. Der Herr behütet die Unmündigen, wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Und interessant, ich mache das jetzt in umgekehrter Reihenfolge, vielleicht habt ihr es euch aufgefallen, dass die Verse jetzt davor gehen. Jetzt gehe ich nochmal einen nach vorne. Die ersten zwei Verse schon schreibt er, er hört die Stimme meines Flehens, er neigt sein Ohr zu mir, darum will ich ihn mein Leben lang anrufen. Mit ihm reden, in Verbindung bleiben. Er ist es wert. Dieser Gott ist es wert. Er bezeugt es und macht aus diesem Zeugnis kein Geheimnis, der Beter. Wie eng und wichtig ihm diese Beziehung zu diesem Adonai, zu diesem Herr, zu diesem Gott geworden ist. Er fragt dann auch und macht deutlich, dass er sich Gedanken darüber macht, was kann ich jetzt tun eigentlich? Wie soll ich es dem Herrn vergelten? Was kann ich in diese Beziehung mit einbringen, wo mir Gott begegnet ist? Kann ich da auch was tun oder tut nur er was? Wie kann ich dem Herrn vergelten als seine Wohltat, die er an mir tut? Was kann ich tun? Bei diesem Vergelten geht es nicht um Leistung, sozusagen eine Gegenleistung zu bringen, das könnte man gar nicht. Darum sagt er dann an dieser Stelle, und das ist wieder so ein schönes Bild, was vielleicht für uns gar nicht so leicht zu begreifen ist: Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Stell dir das mal vor, was ist das eigentlich? Was tut der Mensch? Er sagt, ich nehme den Kelch an und rede mit Gott. Ich nehme, was mir geschenkt wird, an. Ich nehme es an. Ich lasse es gelten für mich. Dieser Kelch des Heils, dass Gott mir gut ist, dass Gott für mich ist, das nehme ich für mein Leben an und will des Herrn Namen anrufen. Das heißt eigentlich, ich bleibe im Gespräch mit ihm. Ich bleibe in der Verbindung mit ihm. Das ist meine Antwort darauf. Das ist die Antwort, die wir auch heute geben können und sollen. Mehr ist da nicht, brauchen wir nicht leisten, vergelten. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen, sagt er hier vor all seinem Volk. Damals haben Menschen ja oftmals, und ich weiß nicht, ob das heute auch noch manchmal so ist, wenn man in einer Notsituation ist, sagt, ja, wenn dann, wenn mir Hilfe zuteil wird, dann will ich das und das tun. Wer solche Gelübde tut, solche Versprechen macht, der soll sie auch halten. Ne? Und es gibt auch heute Menschen, die das auch tun und die sagen, wenn ich das erfahre, aus der Not heraus, zu sagen, wenn mir da Hilfe zukommt, Gott, dann will ich dir versprechen. Was weiß ich, früher haben die Menschen Krankenhäuser gestiftet oder andere Sachen gemacht, ne? Andere so Dinge getan, wo sie gesagt haben, da will ich was Gutes tun mit dem, was du mir anvertraut hast. Vielleicht ist das auch unser Versprechen. Kann dann auch sein mit unserem Leben. Dann, wenn ich das erfahre, wenn ich deine Wirklichkeit in meinem Leben erfahre, dann sollst du auch über mein Leben verfügen dürfen. Ja? Dann darfst du damit rechnen, dass ich mich für dich einsetze und für deine Sache in dieser Welt mit einsetze. Dann will ich das nicht nur für mich behalten, was du mir geschenkt hast, sondern will es mit anderen teilen. Der Psalmbeter lässt uns in sein Herz schauen. Nicht nur in das Schöne, was er hat, oder in das Gute, oder wo man sagt, das Positive, sondern er lässt uns auch in das andere schauen, in den Zweifel. Diese Nähe Gottes, von der wir am Anfang gehört haben, war auch bei ihm kein Dauerzustand. Das vergessen wir manchmal, denken wir, die in der Bibel, die haben ja wohl immer im Himmel gelebt oder so, ja. Wer genau hinschaut, wer genau liest, der merkt, das ist überhaupt nicht wahr, da ist die Bibel sehr ehrlich. Auch da finden wir das wieder wie so ein Spiegel, wo wir uns kennen. Ich glaube, auch wenn ich sage, ich werde sehr geplagt. Also dieses Geplagtsein ist da und der Glaube ist nichts anderes als das, ich will vertrauen, ich will festhalten an dem. Auch wenn ich im Moment nichts von diesem Licht und von dieser Gegenwart Gottes so bei mir spüre. Aber ich will festhalten daran, dass Gott da ist und dass er gesagt hat, ich bin für dich da. Das gehört auch mit dazu. Es ist etwas, was die Menschen, die das früher erlebt haben, uns weitergeben wollen als Hilfe, dass wir sagen, gib nicht auf, auch wenn du es im Moment vielleicht anders erlebst. Nicht immer ist Gott spürbar. Nicht immer ist seine Stimme zu hören. Es gibt Zeiten, in denen unser Vertrauen auf Gott und in seine Nähe über und vor die ersehnte Erfahrung gestellt werden muss. Das Vertrauen vor die Erfahrung. In solchen Zeiten hilft uns die Bibel aber vielleicht auch in besonderer Weise als das Wort von der Treue Gottes, das unser Vertrauen stärkt und festhalten lässt an ihm. Das Wort von der Treue Gottes. Dort lesen wir an vielen Stellen von Menschen, die das erlebt haben, die uns Mut machen. Gott ist treu. Halte an ihm fest. Es ist Gottes Wort, das durch die Worte und Zeugnisse all derer spricht, die schon vor uns durch dieses Festhalten lernen und üben mussten. Durch ihr Wort ruft er uns zum Vertrauen, zum Glauben. Zum Beispiel durch die Worte eines Psalms, durch das Gebet eines anderen, das im Hören und Lesen nach und nach zu meinem eigenen Gebet werden kann. Worte der Bibel, in der unsere Bitte, unsere Klage, unser Lob und Dank ihren Ausdruck und ihr Ziel finden. Das ist die Bibel. Das will sie sein, als Gottes Wort in Menschenworten. Wegweiser zu dem, von dem sie spricht, den sie in Geschichten, in Liedern, in Gebeten und Berichten bezeugt und vielfältig und oft in unvergleichlicher Weise beschreibt. Und der sich darin auf geheimnisvolle Weise immer wieder zu erkennen gibt. Als der Redende, als der Handelnde in unser Leben hinein. Für mich ist es gerade die menschliche Seite der Bibel, die Gebete, die Psalmen oder der Blick ins Leben von einzelnen Menschen. Ich habe vorhin schon gesagt, ob es ein Mose waren, David, Josef oder auch andere, die mich neugierig machen, auch heute noch. durch ihre Ehrlichkeit auch ermutigen, mein Vertrauen diesem Gott zu schenken. Mich seinem Zuspruch und auch seinem Anspruch zu öffnen. Immer wieder hat Gott ja Menschen auch gerufen. Er nimmt uns ernst, auch als Gegenüber. Er traut uns auch was zu. Ich nehme die Bibel immer wieder in die Hand, weil ich in den von Menschen zusammengetragenen und überlieferten Worten Gottes Stimme und sein Wort für mich und an mich suche. Ich suche das auch immer wieder. Also es ist ja nicht so, ich habe vorhin schon gesagt, es ist nicht so, ich schlage die Bibel auf und dann kommt die Stimme aus dem Off. Nee, manchmal muss ich suchen und hinhören und warten. Und weil mir aber dabei, weil ich es immer wieder erlebe, wie er mich durch sie anspricht, manchmal ganz unverhofft, überraschend, aber dann immer wieder auch tröstend und ermutigend und wegweisend. Und da lade ich euch ganz herzlich ein, heute Morgen, vielleicht auch heute Nachmittag, diesen Sonntag einfach mal zu nehmen, zum Anlass zu nehmen, es auch wieder zu tun. Immer wieder zu tun, die Bibel aufschlagen und in sie hineinzuhören. Mit der Erwartung, dass Gott da redet. Je öfter, je spannender wird es. In dem, was wir dort von uns wieder entdecken, aber vor allem auch von Gott. Durch sein Wort, in dem er uns anspricht. Ich bin gewiss, dass auch wir dann immer wieder mit einstimmen können in die Worte des Beters, des 116. Psalms, so wie es Martin Luther ins Deutsche damals in unsere Muttersprache übersetzt hat. Und jetzt merkt ihr schon den Unterschied. Da heißt es jetzt, ich liebe den Herrn. Vorhin hieß es ist mir lieb. Das ist die 17er Übersetzung, 2017 ist auch Luther. Aber mir gefällt das hier vor eigentlich auch, weil es nochmal das Wort von der Beziehung ausdrückt. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich ihn mein Leben lang anrufen. Amen.